Ja, wow. Ich bin mega begeistert von Gott. Wir haben letztens noch darüber geredet, wie wir auf keinen Fall wollen, dass unsere Gottesdienste so eine Art Event sein soll, weil wir wollen, dass der Heilige Geist wirkt. Und das hat schon mit dem ersten Lied angefangen, das hat schon bei Stefan in der Anbetung angefangen und ich bin Gott einfach so dankbar, ich bin einfach nur gerade begeistert, wie der Heilige Geist wirkt, wunderbar. Ja, an dieser Stelle auch echt schön, dass ihr da seid, ich freue mich mega, euch alle hier zu sehen, nicht nur immer dieses Aufgeteilte in den Gruppen mit den in alphabetischer Reihenfolge, ja, sehr, sehr schön. Auch an dieser Stelle möchte ich einfach ganz gerne der Gemeinde hier vor Ort einfach nur danken und auch den Brüdern, die das hier einfach möglich machen und die ihren Sonntagnachmittag einfach opfern, um uns das hier zu ermöglichen. Vielen Dank. Ja, liebe Gemeinde, wie ihr im Status gesehen habt, soll das Thema heute heißen Beziehung leben. Und mir ist ein Text echt wichtig geworden und den finden wir in Johannes Evangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Johannes Evangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Da geht es darum, dass Jesus von Maria die Füße gesalbt bekommt. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihn nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Da sagte er aber, das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was hineingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Im Grundsatz wird dieser Text wahrscheinlich was ganz anderes sagen, also im theologischen Grundsatz. Aber wie ich auf diese Predigt gekommen bin und was mir der Geist Gottes einfach so wichtig gemacht hat, war tatsächlich die negative Seite dieses Textes, und zwar der Judas. Judas war ein Jünger, den Jesus selbst erwählt hatte. Ja? Judas Iskariot. Iskariot heißt, er kam, also der Mann aus Iskariot, ne? Also aus Kariot, der Stadt, einen Stadt nahe, aus Moab. Jesus und seine Jünger lebten von Spenden, die Menschen, die dann bei ihm waren, immer mal wieder etwas hinzugetan hatten. Judas war der Kassenwart, denn er trug den Beutel. Und da steht aber auch noch da, Judas war ein Dieb. Und ich habe mir dann kam mir dann dieses Zitat immer wieder in den Kopf: Beschäftige ich mich nicht mit Jesus, beschäftigt mich der Teufel. Beschäftige ich mich nicht mit Jesus, beschäftigt mich der Teufel. Und so im weiteren Nachdenken dachte ich so, okay, also was heißt das? Was hat das überhaupt für ein Ausmaß, für eine Auswirkung? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dieses Zitat gilt für Christen, für Kinder Gottes, aber es gilt auch gleichzeitig für Nichtchristen. Warum? gehe ich in meinem Leben mit Jesus, dann hasst der Teufel dich unglaublich dafür. Und er versucht dir dein Leben lang immer so ein Beinchen zu stellen, damit du ja nicht wieder aufstehst auch und damit du ja nicht ein erfülltes Leben in Christus führen kannst. Geschweige denn, anderen Menschen davon zu erzählen, welches erfülltes Leben du in Jesus überhaupt hast. Gehe ich ohne Jesus, setzt der Satan alles dran, um dich so zu beschäftigen, dass du noch nicht einmal in die Nähe von Jesus kommst. Und meiner Meinung nach, das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt, aber meiner Meinung nach ist es nicht von ungefähr, dass wir gerade heute in einer Zeit leben, wo die Unterhaltungsbranche einen absoluten Boom verzeichnet. Warum? Wir werden zugemüllt. Mit allem möglichen Schrott werden wir zugemüllt und wir investieren sogar auch noch unsere Zeit da hinein. Vielleicht denkst du, ja, was ist das denn für ein Schwachsinn, was der da erzählt? Aber tu dir mal einen Gefallen und werde bewusst ruhig und stell dir die Frage, warum kommt Gott als Mensch hier herunter auf diese Erde und stirbt am Kreuz für mich? Des Weiteren, wenn wir uns jetzt aber mal mit dem Fokus darauf richten, dass wir als Kinder Gottes unterwegs sind, welche Taktik hat der Teufel, diese alte Schlange, ja, wie sie auch in der Bibel genannt wird? Und vorab können wir da vielleicht erstmal ein paar Zusagen machen, die Gott in seiner Schrift an uns gegeben hat. Erstens, ich bin durch Glauben gerechtfertigt. Steht Römer Kapitel 3, Vers 21 bis Römer Kapitel 5, Vers 21. Wir werden diese zwei Kapitel jetzt nicht lesen, das würde den Zeitrahmen definitiv sprengen. Aber ich bin durch Glauben gerechtfertigt. Ich bin durch Glauben errettet. Römer Kapitel 1 oder Epheser Kapitel 1. Ich bin durch Glauben ein Kind Gottes. Galater 3, 26, Johannes 1, 12 etc. und so weiter und so fort. Frage an die Kinder Gottes hier im Raum. Kann der Teufel dich aus Jesu Hand reißen? Nein, never. Aber er kann uns dazu bringen, dass wir fallen, dass wir irren und dass wir straucheln. Nun, wie geht der Teufel gerne gegen Kinder Gottes vor? Gottes Wort wird in Frage gestellt, ja? Stefan hat es schon gesagt, ne? 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1, da steht die Eva vor dem Baum, da kommt die Schlange an und dann sagt die Eva, ja, aber Gott hat gesagt, nein, nein, ich darf davon nicht essen. Dann sagt die Schlange, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Es wird in Frage gestellt. Der Teufel kennt deine Schwächen ganz genau. Und genau die werden dir schmackhaft gemacht. Judas liebte das Geld und er war ein Dieb. Gottes Wort wird falsch zitiert oder gelehrt. Wir denken nur an Matthäus Kapitel 4, die Versuchung Jesu. Und wenn wir die Textstellen genau lesen, die der Teufel dort anbringt, dann sehen wir, wie er ganz raffiniert und geschickt das Wort Gottes verdreht. Und wenn du nicht standhaft in Gottes Wort bist, fällst du drauf hinein, hundertprozentig. Aber diese Taktiken, die haben alles eines gemeinsam. Es geht am Ende immer um Qualität in deiner Beziehung zu Jesus. Greift der Teufel dich vielleicht in dem einen Augenblick nicht direkt mit dem Wort Gottes an, dann kümmert er sich um dein Zeitmanagement. Was sind Dinge, die mich gefangen nehmen und die mich bestimmen? glaube, als erstes fällt uns ein Sucht. Ja? Aber dann kommt sofort, nein, mit Drogen, Alkohol habe ich nichts zu tun. Aber Sucht kann jeden Bereich deines Lebens bestimmen. Vielleicht gibt es einen Zeitinvest in deinem Alltag, der nicht förderlich ist für deine Beziehung zu Jesus. Und eine bröckelnde Beziehung ist immer geprägt von den ganz üblichen, stinknormalen Dingen. Keine Lust und keine Zeit für Kommunikation. Nun, was beinhaltet Kommunikation mit Jesus? Ich denke mal, hier, die Kinder Gottes unter uns werden sofort beten, wunderbar, ist eine Sache. Und was noch? Bibel lesen, sehr gut. Genau, Vertrauen kommt definitiv noch mit dabei später. Ja. Ja, aber beten und das Wort Gottes, das sind diese zwei wunderbaren Hauptdinge, die wir brauchen. Perfekt. Sein Wort zu lesen, es zu verinnerlichen, es zu verstehen, wer er ist und wie er ist. Alles einfach mal mit ihm besprechen. Denn er weiß ganz genau, was wir wollen. Und da habe ich mal in Römer Kapitel 8, Vers 26 diesen wunderbaren Vers gefunden. Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Nun, ich glaube, wir verfallen oft und ganz gerne mal in ein Netz aus Lügen. Punkt 1. Tägliches Bibellesen ist sehr anstrengend und zeitintensiv. Und da reicht es ja auch mal, wenn ich dann mal den Vers des Tages lese. Oder wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft, dann nehme ich mir noch die gute Saat. Bitte nicht falsch verstehen, es sind lehrreiche Bücher und auch gut für den einen Moment, der vielleicht vor dem Frühstück oder so stattfindet, wo ich dann mich mit Gott in Verbindung setzen möchte. Aber auf Dauer ist das für ein Kind Gottes, ja, sind das vielleicht bestenfalls Milchbrötchen. Ne? Die Mütter wissen, das geben wir ganz gerne unseren Kindern, weil das können die gut kauen, weil die haben ja noch nicht so viele Zähne. Ne? Also dann geben wir denen Milchbrötchen. Und glaubt mir, ich nehme mich gerade dabei selbst ins Kreuzfeuer. Zweitens, auch ja, das Beten ist so eine Sache, schon eher so eine Pflicht. Und dann sagt man so, ja, komm, vor dem Essen, Vater segne diese Speise, muss dann jetzt auch mal reichen. So merke ich gar nicht, wie ich mich immer mehr aus der Beziehung zu Jesus zurückziehe. Und ein Satz, der hat mich irgendwie so gepackt. Und ich möchte den euch gerne weitergeben. Entferne ich mich von Jesus, erwartet mich der Teufel. Vielleicht ist dir der Gedanke auch schon mal gekommen, dieses Bibellesen und Beten, das ist gerade so anstrengend, ich muss mich jetzt auch eigentlich mal selbst um meine richtigen Probleme kümmern. Aber genau das ist eigentlich total kontraproduktiv. Denn wer kennt dich und deine Probleme besser als Jesus? Wer wurde in allem versucht und blieb komplett sinnlos? Ein Gedanke, der mich so die letzte Zeit begleitet, ist, Jesus weiß ganz genau, wo du gerade stehst und wie du dich im Moment gerade fühlst. Und weil Jesus zu 100% Mensch und gleichzeitig zu 100% Gott war. Und somit kennt er jede Art von Versuchungen und Problemen, die in deinem Leben vielleicht gerade aktuell sind, aber das ist das Wunderbare, er kennt gleichzeitig auch den Ausweg daraus. Aber wir sind ja oft so, wie irgendwie gefühlt in den typischen Filmen, die dann so gezeigt werden, wenn eine ganz brenzlige Situation herrscht und dann sagt der Held des Films, nein, das muss ich alleine machen. Das klingt nun vielleicht alles irgendwie ja, schön und gut, aber wie kann das praktisch aussehen? Lebe Beziehung. Was tue ich, wenn ich mich in der Gegenwart eines Menschen unglaublich wohlfühle und es mir immer gut tut? Was tue ich? Ich investiere Zeit in denjenigen. Man findet Zeit für Gespräche. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich bei den Frauen so. Man findet Zeit für Gespräche. Aber keine Angst, die Männer kommen auch. Man findet Zeit für ein gemeinsames Essen, vor allem wenn Fleisch da ist. Man findet Zeit für einen Ausflug oder für sonst irgendwelche Sachen. Man findet Zeit. Und man fängt an, Dinge hin und her zu schieben in seinem Kalender, nur damit man das irgendwie so reinkriegt, dass ich doch diese Zeit mit demjenigen verbringen kann, der mir so gut tut. Und eigentlich möchte Jesus nichts anderes von dir haben. Es gibt aber eine Sache, die bei Jesus anders sein wird als bei deinem Lieblingsmensch. Im Gegensatz zu deinem Lieblingsmensch kann und wird Jesus dich niemals enttäuschen. Der einzige Grund, wenn du von deiner Beziehung zu Jesus enttäuscht bist, bist du. Der einzige Grund, wenn du von deiner Beziehung zu Jesus enttäuscht bist, bist du. Jesus möchte mit dir Beziehung leben und das nicht nur einfach nebenher laufen. Und hier greife ich wieder auf Judas zurück. Wenn man sich das einfach mal vorstellt, der Mann war 3 Jahre über mit Jesus zusammen, aber ohne sein Herz. Sein Herz hing nicht an Jesus, sondern an der Kasse, die bei Jesus war. Die letzten 3 Jahre seines Lebens investierte er, um mit Jesus zu gehen, seine Wunder zu erleben, seine Predigten zu hören, aber am Ende konnte der Satan trotzdem komplett von ihm Besitz ergreifen, um seinen diabolischen Plan durchführen zu können und Jesus zu töten. Warum? Es reicht einfach nicht aus, bei Jesus zu sein, wenn Jesus nicht in dir ist. Es reicht einfach nicht aus, bei Jesus zu sein, wenn Jesus nicht in dir ist. Und ich hatte tatsächlich schon mal so Situationen, wo man vielleicht über geistliche Dinge spricht und dann sagt der eine, ja, ich bin schon 30 Jahre Christ und ich weiß, wie es richtig ist. Und ich denke mir nur so, die Zeit sagt überhaupt nichts aus. Judas war 3 Jahre jeden Tag bei Jesus und am Ende hat der Teufel Besitz von ihm ergriffen. Und ich habe schon mal in einer Predigt das Beispiel mit der Arche Noah gebracht und ich finde, das passt hier auch wieder so wunderbar. Es reichte nicht aus für die Menschen, vor der Arche zu stehen und diese zu bewundern, weil es war ja schon ein gigantisches Bauwerk damals, das dann irgendwie mitten in der Wüste da aufgestellt wurde, kein Wasser weit und breit. Die Menschen haben sich schon gefragt, was soll das? Aber es reichte nicht, vor der Arche zu stehen, um errettet zu werden vor diesem Gericht, vor der Sintflut, sondern man musste in die Arche hineingehen. Und genauso das ist so ein wunderbares Bild, was Gott uns da gegeben hat, von, aus dem Alten Testament in das Neue hinein. Die Arche ist ein Bild für Jesus Christus. Gott hat die Menschen dort in die Arche hineingebracht. Er hat die Tür verschlossen und somit waren die Menschen sicher. Sie waren sicher vor der Sintflut, sie waren sicher vor dem Gericht. Gerne, ich möchte das kurz zu Ende bringen und dann können wir uns gleich unterhalten, okay? Dankeschön. Und in Jesus Christus wirst du vor dem Gericht Gottes und der ewigen Hölle bewahrt. In Jesus Christus. Und Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, das ist so, was mich momentan gerade einfach nur... Ah, das ist so, wow. Ich kann diesen Text immer wieder lesen, ne, und ich denke einfach immer nur wieder, wow, was ist das denn? Ne? Und dann sagt einfach nochmal dieser Text so deutlich, was ein Kind Gottes wirklich in Christus hat. In ihm haben wir jeden geistlichen Segen. In ihm sind wir auserwählt. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm wird das Geheimnis der Gemeinde, das hier, in ihm wird das Geheimnis der Gemeinde offenbart. In ihm sind wir ein Leib und Christus unser Haupt. In ihm haben wir ein Erbteil. In ihm sind wir, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben. Und in ihm sind wir versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Und das steht in diesen paar Versen 8-mal in ihm, in Christus. Durch und in Jesus habe ich alles. Heißt das jetzt für mich, Däumchen drehen, zurücklehnen? Der Teufel würde antworten, ja, nichts lieber als das, weil dann habe ich so wenig Arbeit wie möglich mit dir. Und ich habe letztens so einen richtig coolen Post gelesen, wo der Teufel sagt, oh Schande, er ist wach. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber wenn wir in Christus sind, wenn wir für Jesus brennen, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dann machen wir sein Territorium streitbar. Und das mag der gar nicht. Und der Hebräerbrief Kapitel 10 zeigt uns so wunderbar auf, wie es sich mit Kindern Gottes, den wahren Gläubigen verhält, und mit denen, die Jesus und das Christsein einfach nur toll oder spannend finden. Vers 10 sagt eine unglaubliche Sache aus. Aufgrund dieses Willens, es geht um Gottes Willen, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Der Stand eines Kind Gottes braucht keinen Fortschritt mehr. Wenn Jesus dich ein für alle Mal durch sein Opfer geheiligt hat, kannst du durch Werke oder sonst etwas nichts mehr hinzutun. Aber wenn ich mein Leben aus einem reinen Herzen heraus an Jesus übergeben habe, bin ich geheiligt. Und Römer 6 sagt, wenn ihr wirklich Gottes Geist habt. Und dennoch möchte Jesus von mir, dass ich standhaft gegen Sünde bleibe, dass ich mit wahrhaftigem Herzen vor ihm treten kann, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen zu guten Werken in Liebe zueinander. Und es geht sogar noch intensiver, dass der Gläubige unter dem Aspekt der Verpflichtung betrachtet und aufgefordert wird, seine Glieder, und das finden wir in Römer 6, Vers 19, seine Glieder als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit darzustellen. Das ist vielleicht ein paar komische Worte hintereinander, ne? Wir lesen mal den ganzen Vers. Römer 6, Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder, also ne, das, was ihr seid, der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Was sagt es aus? Vielleicht ganz einfach. Wir sollen mit unserem ganzen Sein die Beziehung zu Jesus leben. Wir, indem wir ihm mit unserem ganzen Sein dienen. Und hier gibt es tatsächlich einen Fortschritt. Und Epheser 4, Vers 15 sagt das so wunderbar, sondern wahrhaftig in der Liebe, und jetzt kommt's, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Dieses Wort heranwachsen in allen Stücken bezeichnet wieder eine völlige Hingabe. In meinem ganzen Sein. Und nun darf sich jeder entscheiden, ob er gerade wirklich heranwächst oder ob er vielleicht gerade auf der Stelle tritt. Und Jesus möchte dich heute ermutigen, sich neu oder wieder auf eine erfüllende Beziehung zu ihm einzulassen. Ich möchte gerne diese Predigt mit einem Fazit beenden, sodass wir alles irgendwie nochmal kompakt zusammen haben. Mit Judas Iskariot gibt die Bibel uns ein warnendes Beispiel. Das Leben dieses Mannes stellt uns eine Frage auf. Bin ich mit meinem ganzen Sein für Jesus, bei Jesus, in Jesus? Laufe ich vielleicht nur als Namenschrist nebenher? Oder lasse ich Jesus vielleicht momentan komplett aus meinem Leben raus? Aber wenn du gewiss bist, dass du ein Kind Gottes bist, dann möchte Jesus dir heute weiter Mut machen. Lebe deinen Stand als Geheiligter aus, indem du zu ihm heranwächst. Lebe deinen Stand als Geheiligter aus, indem du zu ihm weiter heranwächst. Amen. Ich würde sagen, wir beten jetzt gemeinsam zusammen, und es kam heute noch spontan ein Wunschlied, und das möchten wir dann gleich gerne zum Abschluss mit der Gemeinde jetzt hier gleich singen. Und ich möchte euch dazu bitten, dass ihr aufsteht, dass wir gemeinsam beten und dann das Lied zum Abschluss machen.